Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei mir zu Gast die Christina Schlumberger und es geht heute um Textildesign und Mode. Ja, was sich hinter Textildesign und Mode versteckt, also genauer gesagt hinter Textildesign, das erfahren wir gleich. Jetzt erstmal hallo Christina.
Hallo.
Wenn du dich jetzt erstmal bitte ausführlich vorstellst, dass die Leute so ein bisschen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich habe es ja ein bisschen leichter. Ich sehe die Christina. Einfach mal als erster Eindruck, bunt.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung heute zu euch in den Sender. Ich finde es ganz arg toll, dass ihr uns Kunsthandwerkern hier eine Plattform bietet und dass wir ein bisschen über uns erzählen können. Also wie gesagt, mein Name ist Christina Schlumberger und ich bin gelernte Kostümschneiderin und Modistin bzw. Theaterhutmacherin. Und ich bin sozusagen ein Resident. Ich habe mein Atelier hier in Ulm, in Obe, in Böfinger, in der Eberhard-Fink-Straße. Und dort fertige ich unter dem Label Rex Rana meine eigene Mode an. Da kann man mich auch mit und ohne Corona mit Terminabsprache dort auch besuchen. Kann sich dort mal durch all meine Kleider, Hüte, Accessoires durchprobieren. Es ist wie in einem Laden, also es ist wie ein Showroom, kann man alles anschauen und probieren. Und wenn ich jetzt nicht im Atelier bin, bin ich natürlich auch viel draußen auf Ausstellungen, Messen, Märkten, weil jetzt da oben in Böfingen ist jetzt gerade nicht die Lauflage und in Ulm ein Innenstadtladengeschäft zu mieten wäre undenkbar für einen Kunsthandwerker, weil wir ja kein Mainstream-Produkt anfertigen und somit verdienen wir auch nicht so viel Geld, dass wir so hohe Ladenmieten bezahlen könnten. Deshalb per Verabredung jederzeit.
Ja, die hohen Ladenmieten, ich sage mal so, die Handyläden, die verderben dann auch noch zusätzlich die Preise.
Ja, genau.
Also ich denke mir immer, wie viele Handyläden das da gibt. Ja, Christina, meine erste Frage ist jetzt eigentlich, du hast gesagt, du machst fürs Theater, du machst Mode, du machst also auch so individuelle Sachen, Hüte. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen oder warum? Man entscheidet sich ja. Irgendwann habe ich mir ja mal gesagt, okay, ich werde Lehrer, kann das auch begründen, will ich jetzt aber nicht machen. So, wie war das bei dir?
Ja, also ich habe zusätzlich zu den zwei Berufen, die ich jetzt eigentlich mache, habe ich noch einen Erstberuf und der war eigentlich Floristin. Und mit 23 habe ich einen ziemlich krassen Autounfall gehabt und der hat mein Leben total umgekrempelt. Ich habe dann eigentlich den Beruf nicht mehr machen können, weil es mir damals gar nicht gut ging. Und ich musste mich dann für eine Umschulung entscheiden. Und dann war es eigentlich klar, dass es irgendwas handwerklich-künstlerisches sein sollte. Und da war so ein bisschen die Überlegung Goldschmied oder eben in Richtung Mode. Und der Ausschlag war eigentlich schon, meine Mama hat früher immer ganz viel genäht für uns als Kinder. Und wir haben da schon immer mitgestichelt und für unsere Barbie-Puppen experimentiert und Kleider drapiert, geschnitten, gebunden. Und da war eigentlich dann schon so eine gewisse Vorbelastung da. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich die Umschulung, dann habe ich mich beworben, bin ich auf die Handwerkskammer gegangen und habe Schneider als Ausbildungsberuf, war damals schon ein bisschen schwierig, weil es nicht mehr viele Ausbildungsstätten gibt. Und das war eine ganz lustige Geschichte. Auf der Handwerkskammer hat er mir dann viele Adressen gegeben und hat dann zu mir gesagt, ja, und am Theater bilden die auch aus, aber da brauchen sie gar nicht hingehen, ohne Vitamin B kommen wir da sowieso nicht rein. Und ich habe mich dann an verschiedenen Stellen beworben, war dann aber so ein bisschen schwierig, weil ich eine Umschulung machte und die Leute hatten ein bisschen Bedenken, ob ich dann gesund genug bin nach dem Unfall und ob sie mich dann da ausbilden wollen. Es war alles so eher ein bisschen deprimierend. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt gehe ich nur ins Theater. Und dann habe ich alles gemacht, um meinen Traum zu verwirklichen. Habe ich dann beschlossen, dass ich jetzt da auch noch hingehe mit so einer gewissen Stimmung wahrscheinlich schon. Habe ich dann dort um mein Leben sozusagen, um mein Berufsleben geredet. Und dann zack, haben die mich genommen für eine Ausbildung als Kostümschneiderin.
Ja, weil die halt einfach das Gefühl hatten, du willst das. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie so.
Das war eigentlich ziemlich cool.
Ja, ja, und wie ich das jetzt so rausgehört habe, also ein bisschen ist diese Schneiderei schon in die Wiege gelegt gewesen. Klar, Mami macht's und machen ja auch nicht alle Mädchen oder Jungs, dass sie dann die Barbie oder Kens oder so dann tatsächlich ausstatten. Ja, das ist ja dann schon auch was Besonderes. Finden wir auch nicht. Also meine Tochter hat auch Barbies gehabt, aber die hat da keine Klamotten
für mich gemacht. Ich denke, also das war in der ganzen Familie, die Oma hat uns Sockenstricken beigebracht, man hat viel gekocht, genäht, gebastelt, also da war immer irgendwie, hat man irgendwas gemacht.
Ja, die Kreativität war da schon da. Ich denke manchmal, das ist jetzt so ein bisschen Nebenschauplatz, ich vermisse das. Insofern, manchmal habe ich das Gefühl, bei vielen Schülerinnen und Schülern, da ist das nicht mehr so da, diese Kreativität. Und das merkt man irgendwie auch. Also das war vor 40 Jahren, sage ich jetzt mal, als ich da eingestiegen bin, war es ein bisschen anders.
Ja, das ist halt eigentlich total schön, mit den Händen was zu machen, was zu gestalten, irgendwas Form zu geben, was man erschaffen kann aus irgendeinem Material, das macht einen eigentlich auch total glücklich. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und also es gibt ja heute schon auch so eine Bastel-Sodai-Szene, die wieder draufkommt, dass es auch toll ist, irgendwas selber zu machen. Mhm. Aber ich denke, früher war das halt ein bisschen normaler, dass das von zu Hause irgendwie schon ein bisschen Grundrüstzeug war, was man so mitgekriegt hat.
Ja, diese DIY, also diese Do-it-yourself-Bewegung, aber ich war da schon manchmal so Maker-Fairs. Da weiß man dann auch immer nicht so, also die Maker-Fairs selber, die sind immer sehr männlich dominiert, wenn die Elektronikzeug da zeigen. Aber ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen auf diese Theatergeschichte zurückkommen. Hast du da irgendwie eine Mappe mitgebracht oder irgendwelche Sachen, die du schon gemacht hast? Oder ich weiß es ja nicht. Manchmal, wie das geht. Manchmal bringt man was mit oder man redet ums Leben, wie du gerade vorher so gesagt hast.
Nee, ich hatte da gar nichts mitgebracht, weil ich war ja dann praktisch Lehrling in Ausbildung und dann gab es da überhaupt noch nicht viele Referenzen. Also irgendwie lag das an dem Gespräch, wie ich mich beworben habe. Das war mir so super wichtig und da hat irgendwie jemand Einsehen gehabt und hat gedacht, das machen wir jetzt so.
Also ich habe mal, wir machen jetzt eine kleine Musikpause, aber trotzdem, das möchte ich nur loswerden. Aber da kommen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf. Ich hatte mal die Gelegenheit, diese Kostümwerkstatt, nenne ich es jetzt mal im Theater, anzugucken. Und mein Eindruck war, dass da vieles... Ja, doch, hört sich jetzt komisch an, auf Änderungsschneiderei rausläuft. Also so ungeschützt, da sind irgendwelche Materialien, wo du sagst, also, ich weiß nicht, wie ich es genauer ausdrücken soll.
Ja, es ist schon klar, dass wenn man jetzt, also das hat vielleicht auf dich den Eindruck so gemacht, wenn man da schön so reinkommt, es wird natürlich unterschieden, wenn man jetzt da eine große Produktion hat, zum Beispiel jetzt wird ja versucht, die Wilhelmsburg mit dem Dracula, dass man das durchziehen kann, trotz Corona ist ja die Idee, dass das trotzdem stattfinden kann, das ist ein Riesenaufwand mit ganz vielen Leuten und da ist es dann schon so, dass zum Beispiel der Chor, sind ganz viel Fundusgeschichten und die müssen dann umgeändert werden. Aber es gibt natürlich auch Solisten und das sind komplett total coole, tolle, neue Maßanfertigungen. Mhm. Also da wird halt unterschieden, die Wichtigkeit, ob das jetzt eher Volk ist, weil für alle kann ein Stadttheater nicht alles neu nähen, weil nicht so viel Geld da ist. Das ist beim Staatstheater ein bisschen anders, aber...
Da bin ich wohl gerade da reingekommen, als sie diese, diese Sache für die Statisten umgearbeitet.
Oder war das Stück so konzipiert, dass es irgend so ein Sack- und Asche-Ding war?
Nein, das konnte ich jetzt da gar nicht unterscheiden. Es ging ja damals um eine ganz andere Geschichte. Ich wollte bloß was erfahren und habe gedacht, der Kollege hat mir das vermittelt, dass ich da mal mit denen so rede. Das war am Anfang meiner eigenen Kostüm oder Cosplay-Karriere. Aber gut, wie ist denn so diese Ausbildung ein bisschen abgelaufen, also bevor wir nachher zum nächsten Thema kommen? Wie lief das so?
Das ist, von der Ausbildung ist es eigentlich eine Damenschneider-Ausbildung, aber am Theater ist es natürlich nochmal ganz anders, weil man da ganz viele Dinge näht, die man in einer normalen Schneiderei überhaupt nicht lernt. Sprich Reifröcke, also diese ganzen historischen Dinge, Mieder, Korsetts, und diese ganze historischen Schnittsachen, die man ja im normalen Leben nie braucht. Oder ganz fantasievolle Kostüme. Man näht ein Bonbon oder eine Torte oder man braucht Flügel für irgendwas. Und insofern ist natürlich dann eine Theater-Kostümschneider-Ausbildung eine ganz andere wie nur eine Damenschneiderei-Ausbildung.
Ja, und ich denke, du wirst auch ab und zu was für Herren gemacht haben. Oder hatte dir da jemand anders?
Nee, das wissen die Laien leider gar nicht. Also das sind zweierlei Berufe. Aha. Es gibt Damenschneider und es gibt Herrenschneider. Und in einer Theaterschneiderei gibt es immer eine Damenabteilung und eine Herrenabteilung. Aha. Und das ist auch ein ganz eigener Ausbildungsberuf. Aha.
Okay, das heißt also für Leute, die sich als Mann identifizieren, so sage ich, jetzt mal, man muss heute alles gegendert sehen. Da gibt es dann die Herrenschneider.
Ich denke jetzt, am Theater ist es nicht ganz so, wie soll ich sagen, man kann jetzt mal ganz grob sagen, die Damen, die haben halt auch viel mit so luftigen Stoffen, mit Chiffon und Seide und was weiß ich zu tun. Und jetzt, wenn man an so einen Anzug denkt, so einen Herrenanzug, das sind manchmal ein bisschen schwerere Stoffe, nicht ganz
ja,
so.
Ja, ich denke, so mal Bundeswehrzeit zurück.
Genau. Wäre natürlich in der ganz normalen Schneiderei jenseits des Theaters ist es wirklich ein ziemlicher Unterschied, weil das auch in der Verarbeitungsweise so eine Herrenhose oder so ein Herrenjackett und wird ganz anders verarbeitet, wie in der Damenschneiderei was verarbeitet wird. Und sind ja auch ganz andere Werkstücke, Kleider, Röcke, Blusen. Also es unterscheidet sich mehr, wie der Laie so denkt.
Jetzt habe ich hier so einen schönen Spickzettel und da steht jetzt was von Hospitanz als Hutmacherin und dann später Gründung und Leitung einer eigenen Hutabteilung am Ulmer Theater. Also ja, das heißt, du bist dann also genau. Irgendwie auf den Hut gekommen.
Jetzt. Ja, ich habe dann diese Ausbildung am Theater fertig gemacht und das war auch sehr toll. Habe ich das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich war dort immer derjenige, der die Bastelarbeiten zugeschoben gekriegt hat, weil im Theater gibt's ganz viele Sachen, die halt ja, die man da irgendwie erfinden muss. Und es gibt ja auch sehr viele Dinge auf dem Kopf. Und es gab keine, weil Ulm ist kein Staatstheater, nur ein Stadttheater. Es gab niemand, der die Hüte angefertigt hat. Und entweder waren es dann einfache Sachen, die man irgendwo kommerziell kaufen konnte. Und wenn es ein bisschen irgendwas Wildes war, dann hat man immer gesagt, ach, könntest nicht du das machen. Und das fand ich eigentlich immer wahnsinnig spannend, ja. Weil Theaterhutmacherei, also als Modistin gibt's halt eine Kopfbedeckung. Das ist relativ jedem klar. Aber am Theater ist eine Kopfbedeckung im weitesten Sinne irgendwas. Keine Ahnung, es gibt eine Gondel oder eine Orange auf dem Kopf oder was man am Theater alles so für wilde Sachen macht. Und ich hatte dann immer den Job, dass ich diese Sachen machen durfte, aber mir hat es dann mit der Zeit irgendwie, hat es mich ein bisschen gefuchst, dass mir trotzdem das handwerkliche Know-how gefehlt hat. Und dann wollte ich das unbedingt noch mich da irgendwie weiterbilden und das richtig lernen. Und dann bin ich für ein Jahr, habe ich mich beurlauben lassen und bin als Hospitantin nach Augsburg ins Staatstheater, weil die dort nämlich eine eigene Hutmacherin hauptberuflich haben. Und das war irgendwie ein ziemlich cooler Deal, weil ich hatte ja eine fertige Ausbildung als Theaterschneiderin, was ihr sehr zugute gekommen ist dort, weil ich dann schon richtig viel helfen konnte. Und das war damals dann eine Frau, die war wahnsinnig toll im Wissen rausgeben, was im Handwerk manchmal auch nicht immer so üblich ist, dass man so den Nachwuchs fördert. Und ich habe der super viel geholfen und die hat mir super viel gezeigt in dem einen Jahr. Und somit habe ich dann von dort aus meine Hutkarriere gestartet. Dann bin ich nach Ulm zurückgekommen und dann hat mir das mit den Hüten so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, ich möchte eigentlich viel lieber nur noch Hüte machen und nicht mehr nähen dort. Und dann habe ich mir sozusagen meine eigene Hutabteilung kreiert. Und die haben dann auch tatsächlich, weil sie sehr zufrieden waren mit der Arbeit, die ich abgeliefert habe, haben die das dann auch umgeändert, dass ich dann dort Hüte machen konnte. Und das war eigentlich so der Startschuss. Ich habe dann auch noch Weiterbildungen gemacht für Hut, mal in der Schweiz für Filzhüte ziehen, weil beim Hutmachen gibt's so ganz viele Aspekte, die man dann lernen kann. Workshop in London, also ganz verschiedene Dinge. Und aus dieser Sache raus habe ich mich dann eigentlich selbstständig gemacht, weil ich bin dann immer mehr drauf gekommen, dass ich nicht nur Theater machen will, sondern dass in meinem Kopf so viele Ideen drin sind, die auch mal raus wollen, meine eigenen, und dass ich dann eigentlich ein eigenes Atelier haben möchte, wo ich meine eigenen Sachen kreieren kann. Und das war dann so die Überlegung, sich daraus selbstständig zu machen. Und das war eigentlich so ganz klug gemacht von mir. Ich habe mich dann so Stück für Stück aus dem Theater raus selbstständig gemacht. Ich mache jetzt fürs Theater in Ulm immer noch die Kopfbedeckung. Also wenn ihr da mal zu einer Vorstellung geht und da ist irgendwas auf dem Kopf, hat es meistens was mit mir zu tun oder okay, mit dem Hutfundus, wenn es nichts Neues ist. Ja. Und wie gesagt, daraus habe ich mich dann selbstständig gemacht.
Ja, so ein bisschen auch zur Sicherheit. Man weiß ja oft gar nicht, wie das klappt. Und dann genau, hat man auch einfach
eine Rettungsleine. Genau. Ist auch heute noch so, dass dann auch jetzt in Corona-Zeiten, das ist natürlich immer gut, wenn man, weil als freischaffender Künstler hat man halt überhaupt keine Absicherung und weiß nie, wie eine Veranstaltung läuft oder ob es gut oder schlecht geht oder ob man Aufträge kriegt oder keine Aufträge. Es gibt halt keine Sicherheiten am Monatsende und dann ist es schon gut, wenn man da nur so eine Sache hat.
Ja, ich habe gelesen, das war also auch wieder, das ist immer schön, ich habe das, gibt es ja zu, von deiner Homepage runtergezogen, das heißt, du hast auch eine Homepage. Wie heißt denn die, dass man das schon gleich mal loswerden?
Also mein Label, unter dem ich arbeite, nennt sich Rex Rana. Und Rex Rana ist eigentlich deshalb, ist Latein der Froschkönig. Und ich fand es eigentlich so ganz cool, Froschkönig, da wird der Frosch ja an die Wand geknallt und wird dann eben der Prinz, also der macht so eine Wandlung durch, ja, so eine Reinigung, so eine Katharsis. Und ich fand das immer irgendwie komisch, dass da braucht man irgendwie jemand, der einen an die Wand schmeißt und dann kommt der tolle Prinz da raus. Ja. Also ich finde immer, dass wir als Menschen selber so besonders und so toll sind, so königlich, dass wir das eigentlich selber erkennen können. Und diese Leute, die das so sehen, die möchte ich mit meinen Sachen unterstützen und schmücken. Also weil ich finde, jeder ist für sich so besonders und einzigartig. Das ist eigentlich was total Tolles. Und das kann man natürlich mit Mode total gut unterstreichen, weil Kleidung ist ja eigentlich so wie eine Hülle des eigenen Ichs. Also das transportiert ja auch ganz viel nach außen, wer wir sind oder was für eine Idee wir haben. Oder Mode ist ja auch sehr vielfältig. Wir sind ja nicht nur so oder so, sondern wir können ganz unterschiedlich sein, so wie wir gerade sind.
Das wie man gerade drauf ist.
Genau. Ja, auch so klar. Deshalb kam ich auf Rex Rana, weil ich finde, das, der Frosch muss nicht an die Wand geknallt werden. Nee.
Für die Nicht-Lateiner unter euch, also das schreibt man mit X, also R-E-X, R-A-N-A und dann .de nehme ich mal an.
Genau.
Also Rex mit X, Rex Rana zusammengeschrieben .de und genau auf dieses Atelier, wie das dann konkret dann angefangen hast, wie sich entwickelt hat, und dann können wir natürlich auch über Mode als Ausdruck der Individualität oder Mode auch als Ausdruck der Zugehörigkeit, das ist es ja unter Umständen auch, da können wir dann darüber reden.
Tun wir so, als wären wir das, was wir uns ausgemalt haben. Und doch stehen wir nach dem, was wir hier erfahren haben, ohne einen Penny auf dem Parkplatz. Du sagst zu mir, es läuft bei uns, weil alles echt ist. Viel passiert, vieles nicht, neben unzähligen Serien auf Netflix. Also spar dir deine Story, komm und schreib mit mir Geschichte. Wir tun, was man tun müsste, mein das Weltbild neu an. Glauben ganz fest daran und dann machen wir's zunichte. Auf fette Jahre folgen fettere. Aus guten Menschen werden bessere. Aus den Fake News machen wir verlässliche. Und die Wutbürger gelten als Vergessene. Tausendmal getaked, aber hält. Tausendmal getaked, aber hält. Tausendmal getaked, tausendmal getaked. Getaked, aber hält. Verkaufen uns für kein Geld der Welt. Tausendmal getaked, aber hält. Tausendmal. Volle Gläser leeren auf die beste aller Zeiten. Nur noch mit ganzen Sachen statt der halben. Auf ein frohes Neues und im Angesicht der kleinen Falten. Auch auf das Genervtsein vom Alten. Wenn alles steht und uns zerdrückt, lass uns schwerelos laufen. Im Pausenplan, wie gekonnt, den Weg bis nach draußen. Aus denen, die nicht weit kommen, werden Astronauten. Und die, die es erst nicht glauben, werden es morgen kaufen. Aus runden Nummern werden eckige. Radio läuft wieder das Dreckige. Auf deinen Geschäftlichen werden herzliche Grüße. Ey, herzliche Grüße. Auf fette Jahre folgen fettere. Aus guten Menschen werden bessere. Aus den Fake News machen wir verlässliche. Und die Wutbürger gelten als Vergessene. Fette Jahre folgen fettere. Aus Gutmenschen werden bessere. Aus all den Fake News verlässliche. Aus den Wutbürgern machen wir Vergessene. Und alle Kopfnicker tanzen wie Besessene. Verkaufen uns für kein Geld der Welt. Tausendmal getaped, aber hält. Tausendmal getaped, tausendmal. Taped, aber hält. Tausendmal getaped, tausendmal getaped.
Ja, Christina, du hast vor der Musik so ein bisschen erzählt, wie das dann zu der Ateliergründung kam. Und das Atelier heißt Rex Rana, also der Froschkönig, hast du das auch so ein bisschen erklärt, dass man aber nicht unbedingt einen Frosch an die Wand schmeißen muss, bei dir nicht. Meine Frage, die sich mir da aufgedrängt hat, sind es nicht eher Froschköniginnen, die zu dir kommen?
Ja, da hast du definitiv recht. Durch das, dass ich ein Mädchen bin und nicht auch für die Mädchen. Ab und zu verirren sich auch ein paar Froschkönige. Also vor allem manchmal bei den Hüten, bei den Klamotten, habe ich ja vorhin erklärt, sind es ja eigentlich zweierlei Ausbildungen. Aber zum Beispiel kann ich jetzt für einen Mann ein Hemd oder so, ist für mich jetzt auch kein Problem. Eine Anzugshose würde ich mir jetzt gerade nicht zutrauen, aber by the way verirren sich auch mal ein paar Froschkönige. Sind eher weniger Männer, weil meistens Männer auch nicht so individuell an Mode interessiert sind, der größte Teil der Männer. Aber in der Regel sind es Froschköniginnen.
Ja, es ist ja so, ich meine aus eigener Erfahrung, wenn man als Mann ein bisschen ja modisch gekleidet ist, dann wird man dann automatisch, also mir geht es so immer, ich lache eigentlich bloß drüber, automatisch in irgendeine Ecke gestellt. Da brauchen wir jetzt nicht sagen, in welche Ecke, ja. Ist eigentlich klar. Und ja, ich habe einmal so eine Situation erlebt, die waren eigentlich ganz freundlich, ja, das war im Blauthaus-Center, und haben sie mich angesprochen, so zwei junge Herren. Sag mal, bist du schwul? Na, ich sage, nee, es ist viel schlimmer. Ich bin Mathelehrer. Eine alte Geschichte, aber. Ja.
Aber eigentlich ist es ja total schade, dass die Männer so abgestempelt sind, dass die halt eher, ich sag jetzt mal ein bisschen gemein, ein bisschen langweilig rumlaufen, weil das war in der Mode ja nicht immer so. Also wenn man jetzt mal an die Renaissance denkt, da waren die Männer eigentlich wahnsinnig opulent und heute würde man sagen sehr freaky mit diesen Puffhosen und Strumpfhosen in verschiedenen Farben, zweibeinig, ein Bein rot, ein Bein weiß. Also da waren die Männer ja wahnsinnig exotisch gekleidet. Also es war nicht immer so in der Mode, dass das irgendwie so ist, wie es jetzt gerade ist.
Müssen wir dann mal historisch betrachten, wie sich das euch so entwickelt hat.
Biedermeier war, glaube ich, der Punkt, die Biedermeier-Zeit, da wurden die Männer langweilig.
Ja, deswegen gibt es ja auch den Begriff Bieder immer noch.
Genau.
Ja. Was ich aber auch mal, weil das gerade mit den Männern ansprichst, ich habe mal erfahren oder gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass hochhackige Schuhe eigentlich für Männer waren, nämlich beim Reiten, dass man das so schön einhaken konnte. Dass also das ursprünglich hochhackige Schuhe gar nichts für Frauen war, sondern für Reiter.
Das kann ich dir gar nein, nicht beantworten, ist aber auch mal interessant, ja, das nachzurecherchieren.
Habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, ja,
das und wie gesagt, ich finde, heute ist sowieso, also man muss heute nicht mehr nur Frauen, Männer einteilen. Ich denke, heute sollte jeder so frei sein, das zu tragen, was ihm Spaß macht. Und das auch in der Freiheit, weil es einem gefällt und weil man jetzt nicht auffallen will, sondern weil das eigentlich halt zu seinem eigenen Ich gehört. Und auch dafür darf man nicht diskriminiert werden, finde ich.
Nee, eben nicht. Aber gut, lassen wir mal diese Geschlechterrollensache. Jetzt gehen wir mal wieder zu einer fiktiven Froschkönigin. Ob die sich so sieht, das ist nur die andere Frage. Aber jetzt kommt da jemand zu dir. Ja, wie läuft das? Schauen sich die Sachen an und sagen, oh, das gefällt mir, das nehme ich mit? Oder tun die mit dir da besprechen, was sie genau wollen? Es wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, aber
das ist eigentlich so ganz unterschiedlich. Das kommt ein bisschen drauf an, aus welchem Grund, aus welcher Ecke jemand auf mich stößt. Also ob das jetzt zum Beispiel eine Weiterempfehlung ist von jemand, der mich schon kennt und Sachen von mir hat, dass jemand sagt, ja, da kannst du auch mal mitgehen, das wird dir vielleicht auch gefallen. Oder ob es jemand ist, der mich auf einer Ausstellung oder auf einem Kunsthandwerkermarkt schon getroffen hat und von mir was hat, der dann noch mehr möchte und ins Atelier kommt. Oder ja, manchmal kommen auch Leute ganz gezielt mit irgendeinem Wunsch und wir besprechen das dann und dann wird da ein gemeinsames Konzept erarbeitet. Wenn man für jemand was näht, also meistens ist es schon so, dass die Leute halt irgendwie meinen Stil kennen. Also es ist alles jetzt ein bisschen frech und vor allem bunt und lebensfroh. Und das muss einem natürlich schon gefallen, weil es ist jetzt halt eine Richtung in der Mode, die ich herstelle. Es gibt auch noch ganz viel anderes, was auch toll ist. Es ist ja jetzt nur eine Stilrichtung. Und man muss irgendwie sich schon, wie soll ich sagen, also die Vibes müssen schon stimmen. Man muss irgendwie auf einer Wellenlänge sein, weil wenn das nicht so ist, ist es ganz schwierig für jemand was zu nähen. Ich sage jetzt mal ganz gemein, am Schluss gibt's karierte Maiglöckchen, wenn man sich da missversteht und das funktioniert dann nicht gut. Weil man kann ja nicht aus einer Hose am Schluss eine Jacke machen. Das muss ja vorher irgendwie geklärt sein, was das werden soll. Und in der Regel, wenn jetzt dann ein Kunde schon ein paar Sachen von mir hat und dann hat er ein bestimmtes Anliegen und möchte vielleicht mal für ein Fest oder für eine Hochzeit was haben. Einen ganz coolen Auftrag hatte ich mal, da war jemand, der nach Ascot mit den Freundinnen gegangen ist. Und ich habe eine komplette Garderobe für Ascot gemacht. Wow. Von Kopfbedeckung über Tasche, über Kleid, über Seidenjäckchen. Und das habe ich mit der Kundin zusammen entwickelt. Ich sage immer nicht Kundin, ich sage immer Freunde und Liebhaber meiner Sachen, weil ich das irgendwie ein bisschen schöner finde. Und wir haben dann einfach uns zusammengesetzt und haben dann überlegt, sie hat eingebracht, was sie toll findet. Die findet zum Beispiel Drachen toll. Und dann haben wir auf die Tasche und auf dieses Headpiece, auf den Kopf, haben wir Drachen eingebaut. Drachen von Schleich, so Spielzeugfiguren. Und da wird dann einfach in Zusammenarbeit, tun wir das ausarbeiten. Was das dann werden soll. Das war jetzt zum Beispiel ein ziemlich aufregender Auftrag.
Ja,
manchmal ist er auch ein bisschen unspektakulärer.
Ja, Ascot hat ja sowieso was mit Hüten zu tun.
Ja,
also
natürlich.
Ich assoziiere das immer.
Das Hutmaker.
Ja, ja. Also wenn wir mal, ich war ja einmal bei dir oben in Böfingen, da weiß, eine Kollegin hat mal so Flyer ausgelegt und dann dachte ich, oh, das interessiert mich jetzt und bin da auch mal hochgefahren, mir das angeguckt. So unvoreingenommen, ich kann ja so Modierichtungen nicht wirklich einordnen, aber es ist, wenn ich es jetzt mal unterscheide, ja, es geht so ein bisschen, ja, Paradiesvogel, ja. Und jemand, der jetzt auf Cyberpunk steht, ist jetzt bei dir eher falsch am Platz. Also so. Naja, also man muss schon wissen, was man macht, aber das kann man ja dann auch da oben angucken und.
Ja, und es ist alles schon ein bisschen wild und bunt und aufregend, aber es kommt ja auch immer drauf an, was man möchte. Also man muss ja jetzt nicht mein ganzes Konzept von Kopf bis Fuß übernehmen, aber man kann sich ja auch mal ein nettes Röckchen kaufen oder nur ein Shirt oder nur ein Hut oder, also es muss ja nicht durchgehend dann irgendwie, wenn jemand sich nicht so viel zutraut und nicht ganz so mutig ist, kann der ja auch auf seine Art und Weise dann da, können wir zusammenkommen und da was entwickeln.
Ja, man muss auch, denke ich, manchmal den Mut sich erst aneignen, erarbeiten, und da fängt man vielleicht einmal, Anführungsstriche, wieder gesagt, das mit dem Röckchen an, und wenn man dann eben eine gute Rückmeldung kriegt und sich selber auch drin wohlfühlt. Ich denke, dass sich wohlfühlen in Kleidern, das ist das Wichtigste.
Das
kann noch so toll sein, wenn ich mich nicht drin wohlfühle, dann ist es schon mal.
Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist es immer eine Form von Verkleidung, und das ist ganz blöd, das darf nicht sein. Also es muss immer irgendwie was mit dir zu tun haben, wie du sagst, dass man sich wohlfühlt, das ist eigentlich das A und das O. Weil es sind ja auch Sachen, die, ich sage immer, meine Kleider, die muss man auch lieb haben. Und das kannst du nur, wenn du dich damit wohlfühlst. Weil das ist ja ein bisschen mehr, wie wenn du dir jetzt ein bisschen nur was aus dem Laden kaufst. Keine Ahnung, irgendwas Billiges, das kaufst du und siehst es an und schmeißt es weg und futsch, du hast da ja nicht eine richtige Beziehung dazu. Und sowas Handgemachtes als Unikat, was du vielleicht dann noch mit mir zusammen erarbeitest, ist schon was sehr Persönliches. Es ist von der Qualität was sehr Hochwertiges und in der Regel auch was jetzt nicht direkt eine Mode ist, sondern eher für dich was Persönliches ist. Das heißt, das kannst du auch ganz lang tragen und wird lang dein Begleiter sein. Ihr müsst dann auch gute Freunde werden, und dann ist es eigentlich schon nochmal ein bisschen was anderes wie nur so gekauft und wieder weg. Also es ist nachhaltiger.
Und irgendwo, also auch im Spickzettel, beziehungsweise sogar in der Einleitung, also das, was, wenn ihr gelesen habt, die Ankündigung, da steht ja auch ausgesuchte Materialien. Also aufs Material kommt es also definitiv auch ganz klar an. Ich meine, wenn ich mich wohlfühle und das ist so, ich sage jetzt mal despektierlich, billiges Faschingssatin, das ist halt nichts.
Dann wird das nichts, genau. und vor allem, wenn man jetzt also selber was von Hand herstellt, das ist von Hand genäht, ist ein wahnsinnig hochwertiger Artikel. Wenn dann das Material Blödsinn ist, ist es ein bisschen widersprüchlich und macht keinen Sinn, sowas zu machen. Und deshalb ist hochwertiges Material immer wichtig, was manchmal heutzutage aber auch schwierig ist zu kriegen. Deshalb ist man immer auf der Jagd nach gutem und witzigem, frechen Material. Ich würde mal sagen, ich bin Stoff-Junkie. Und man sucht dann immer Material überall, egal wo man ist. Also auf Reisen oder sonst wo, irgendwo wird immer Stoff eingekauft und mitgenommen.
Okay, also über die Jagd nach tollen Materialien, da reden wir dann nach der Musik. Bei uns zu Gast in der Plattform ist Christina Schlumberger. Und die Christina, du hast dich vorher als Modistin bezeichnet. Habe ich das richtig gehört?
Ja, die meisten würden jetzt eher sagen Hutmacher. Da kann man sich eher was drunter vorstellen, dass man Hüte herstellt. Aber der eigentliche Fachbegriff ist Modistin.
Für diese Hutgeschichte.
Ja, weil Hutmacher ist eigentlich nicht so ganz richtig, weil die Hutmacher war eigentlich der Männerberuf, die haben nur diese schweren Filzhüte gezogen. Und eigentlich die Modistin ist dann auch diejenige, die die Damenhüte noch schön verziert und den Ausputz macht. Ganz früher hieß das mal Putzmacherin. Also am Ulmer Theater wurde ich früher immer im Programmheft geführt, und dann war es erst die Putzmacherin, dann haben die irgendwie die Leute nachgefragt im Programmheft, was das mit der Putzerei da wäre, wer das wäre.
Ja, dann
haben sie es geändert in Modistin, dann wussten die Leute nicht, was eine Modistin ist, dass die Hüte herstellt, die Kopfbedeckung. Und dann wurde es zum Schluss umgeändert in Hutmacherin, weil das jeder versteht, aber fachlich eigentlich nicht der richtige Begriff ist für jemand, der Hüte herstellt. Das ist die Modistin.
Jetzt liegt mir es gerade auf der Zunge. Wer war denn das in Paris, die so eine Modeschöpferin, die auch mit Hüten angefangen hat? Wer war denn das? Fällt mir jetzt nicht ein.
Schirapelli.
Weiß ich jetzt nicht.
War französisch.
Ja.
Die irrsinnig coole Hüte gemacht hat.
Naja, gut, dann wird man nachher vielleicht. Ist sie jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir haben aber vor der Musik so ein bisschen auf die Jagd nach Materialien haben wir so ein bisschen uns drüber unterhalten. Und ja, da kannst du bestimmt irgendeine Geschichte erzählen, was so exemplarisch, wo du sagst, oh wow, das ist bei mir hängen geblieben. Da habe ich mal wirklich etwas ganz Tolles erlebt oder was Schräges.
Gibt's eigentlich viele nette kleine Geschichten. Zum Beispiel eine, ich hatte eine Kundin und die hat sich von mir ein Kleidungsstück gewünscht und ihre Eltern waren verstorben und es war ein kleiner Bauernhof und sie hat ganz viel weggeben müssen, weil sie das gar nicht aufbewahren konnte, alles. Und sie hat nur einen Ohrensessel behalten, den sie beziehen lassen wollte und ganz viel Weißzeug, Bettwäsche, was in so einem Bauernhaus da übrig ist, mit so handgemachten Lochstickereien und so. Und die hat mir einen ganzen Wäschekorb voll von dieser wahnsinnig tollen Bettwäsche da mitgebracht und wollte von mir da ein Erinnerungskleidungsstück. Und das fand ich zum Beispiel ein total schönes Projekt, mit ihr zusammen das zu entwickeln. Wir haben da eine schöne Jacke da draus gemacht. Und das war so, sozusagen ihr Erinnerungsstück an ihr Elternhaus und an ihre Eltern. Und das finde ich zum Beispiel war eine sehr bewegende Geschichte, was mit Material zu tun hat. Und sonst, also keine Ahnung, ich hatte einen Freund, der ganz viele Jahre in Istanbul gelebt hat und ich bin sehr, sehr oft dort gewesen, Material Eldorado auf diesen Bazars, ganz schrecklich. Mhm. Und 30 Kilo Gepäck darf man da so mitnehmen.
Also, das kenne ich wiederum.
Da habe ich immer Geld mitgenommen, wenn ich es ausgegeben hatte, war fertig. Also irgendein Limit musste man sich da immer setzen und da gab es halt so viel spannende Sachen zu entdecken. Zum Beispiel habe ich Gebetsteppiche gekauft und die habe ich in Wickelröcke eingearbeitet, in so Patchwork-Wickelröcke. Ja. Da war dann das Deckblatt vorne immer so ein Ausschnitt aus so einem Gebetsteppich. Mhm. Und das fand ich irgendwie total spannend. Ja. Die Leute wussten das oft nicht oder sie waren dann ganz das ist ein Gebetsteppich und so. Aber für mich ist immer so, wenn man dann Material von irgendwo her findet, Die Leute, die es nachher tragen, manchmal wissen sie es gar nicht oder manchmal im Gespräch, dann erzähle ich die Geschichten dazu. Aber ich finde das für mich immer so ganz schön, wenn ich dann neue Sachen, neue Werkstücke entwickle und das sind so Materialien von irgendwoher auf der Welt, wo ich mal war oder so, dann ist es zum Arbeiten für mich total schön, die ganzen Erinnerungen, die da drin hängen. Ja, das macht es für mich dann so besonders.
Ja, also das mit Istanbul, das kann ich insofern nachvollziehen. Ich war 2008 mal mit so einem EU-Projekt und da haben wir eigentlich auch mal der große Basar, obwohl ich dann manchmal den Eindruck hatte, die Läden hinterm großen Basar, die waren oft viel spannender.
Hinterm großen Basar gibt es ein Viertel, das ist nur Textil ist es wie im Orient üblich, gibt es da ganze Straßenzüge, da gibt es dann nur Perlen, da gibt es dann nur so Posamentendinger, da gibt es nur Stoff. Und da könnte man verrückt werden.
Ja, das ist überhaupt in solchen Städten, in Paris ist es ähnlich, da gibt's auch ein Viertel, da sind die Musikinstrumente, mhm. Da, ein Laden am anderen, ja.
Das ist total super.
Wie ist es bei dir? Also wenn ich jetzt beispielsweise in Zeiten, wenn ich meine Cosplays gemacht habe, Baumarkt geht man auch manchmal, ich kaufe manchmal Sachen, da denke ich, die sehen cool aus. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit mache, aber ich kaufe es mal.
Ja, genau.
Ist das bei dir auch so?
Ja, das ist ganz schlimm. Das ist ein bisschen eine Sucht und man hat dann immer eine Entschuldigung. Das ist ja für die Arbeit, dass man das dann trotzdem macht. Zum Beispiel, dieser besagte Freund ist dann nach Bali umgezogen und auf Bali war man in irgendeinem Baumarkt. Ich liebe Baumärkte. Ja. Und da gab es die coolsten kleinen, feinen Kabelbinder, die ich je gesehen habe, in bunt, die waren höchstens 3 Zentimeter groß und ganz, ganz fein. Und die musste ich alle mitnehmen und die sind bis jetzt noch nicht verarbeitet, aber das gibt irgendwie mal irgendwas mit Schmuck. Also es geht mir manchmal auch so, dass ich nicht weiß, was ich damit mache und manchmal geht's ganz schnell und manchmal ist auch ganz schön gut abgelagertes Material wartet dann auf seine Bestimmung. Das braucht manchmal dann auch ein bisschen Zeit. Ja. Aber wenn man so arbeitet, finde ich es auch ganz wichtig. Also es geht eigentlich fast gar nicht ohne Fundus. Also wer mich auch mal dann besucht in meinem Atelier, der wird es dann auch sehen. Da ist vorne ein ganz großer, schöner Ausstellungsraum, wo die fertigen Werkstücke sind, die man sich aussuchen kann und dann gibt es ein großes Stofflager und dann gibt es für die Hüte Hutformen und noch mehr Materialzeug. Also ohne Material horten geht es heute fast gar nicht mehr, weil hier so die Materialvielfalt nicht so groß ist. Also ich kann dann nicht losgehen, wenn jetzt ein Kunde mit einem speziellen Projekt kommt oder ich eine spezielle Idee habe, die ich verwirklichen will, kann ich, wenn ich hier jetzt in Ulm loslaufe, bin ich da ein bisschen armselig dran. Da ist es ein bisschen schwierig. Da kann man durch Zufall schon auch auf Sachen stoßen, aber es ist nicht so leicht, irgendwo was herzukriegen. Und vor allem zum Beispiel für die Hüte, das spezielle Material, Hutschleier und was man alles, Feder, was man da alles so braucht, das kommt hauptsächlich aus England, aus Frankreich und aus Spanien. Das kriegst du hier überhaupt gar nicht.
Ja, also ich so, das kann ich insofern ein bisschen nachvollziehen, als ich noch so textile Sachen mal gemacht habe. Das ist jetzt auch schon länger her. Wenn ich in München war, da bin ich immer hinterm Hauptbahnhof, da war so ein Pakistani, da habe ich immer fantastische Sachen gefunden. Also
ja,
das kriegst du schon Ulm nicht.
Nein, und das liegt halt daran, dass im Orient wird noch viel, viel mehr Handarbeit gemacht wie bei uns. Und deshalb sind die da auch noch viel besser aufgestellt. Da ist noch mehr Vielfalt da, die bei uns schon ein bisschen weggekracht ist.
Ja, da habe ich ganz tolle Stoffe gefunden und irgendwann, da denkst du, jetzt kaufst du es und irgendwann brauchst du es vielleicht dann doch und man hat es dann auch gebraucht. Ja, jetzt muss man leider mal so auf ein etwas unangenehmes Thema kommen. Ja, die aktuelle Situation, man kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören, deswegen versuchen wir es mal kurz zu machen. Wie geht's dir jetzt im Moment in diesen Corona-Viren-Zeiten?
Ja,
blöde Frage,
ja, ganz so blöde gut, Frage, ja. Weil meine Hauptmöglichkeit, meine Kunst los an den Mann und an die Frau zu bringen, die ist natürlich total weggebrochen, weil alle Ausstellungen seit über einem Jahr gestrichen sind. Weil das läuft ja alles dann, so ein Kunsthandwerkermarkt oder irgendeine Messe oder eine Ausstellung, das läuft ja alles so eine Großveranstaltung, das heißt, es findet alles überhaupt nicht statt. Also das ist schon mal ganz, ganz schwierig. Und das Nächste, was schwierig ist, ist natürlich auch der Atelierbetrieb. Zeitweise hat das jetzt mal zwischendrin mal wieder so geklappt, dass man halt mit Voranmeldung schon jemand kommen kann. Jetzt ist gerade wieder ganz schwierig. Wir hätten vor 2 Wochen offene Ateliers gehabt im Rahmen der Europäischen Kunsthandwerkertage im Anfang April. Das mussten wir auch dann streichen, aufgrund, dass man halt das Atelier nicht öffnen kann. Also das ist schon ganz schön schwierig. Und weil auch diese Online-Sachen sind für uns nicht so attraktiv, weil wenn man Unikate herstellt, Kleidung, Hüte, das muss man ja anprobieren. Der eine Hut sieht bei jemand umwerfend toll aus und beim nächsten sieht er total blöd aus. Das muss man halt aufprobieren. Das wäre jetzt wie wenn ich zum Friseur gehe und sage aus der Zeitung, ich will die Friseur, und der Friseur denkt sich, oh, die Frisur mit dem Kopf, weiß ich auch nicht. Also das geht halt nicht alles für alles. Vor allem wenn es so individuell ist, ist es halt sehr persönlich und da ist halt der persönliche Kontakt auch wichtig.
Ja, das sind so Sachen, die ich auch nicht mal nachvollziehen kann. Ich meine, wenn man sagt, man macht einen Termin und da kommt ja eine Person, dass das nicht geht.
Eigentlich kein Problem, ja, weil und man auf der ja anderen auch sehr Seite, drauf achtet mit Mundschutz
Schwester,
und Hygiene.
Meine Schwester ist Erzieherin, die hockt mit 30 Rotznasen den ganzen Tag da. Ja, also, sorry, Rotznasen meine ich jetzt nicht negativ, sondern es ist halt so. Ja.
Das ist halt im Moment das, was ein bisschen schwierig für uns alle ist, dass es alles so unterschiedlich gehandhabt wird. Und die Kunst und Kultur ist halt schon ein großer Bereich, der enorm leidet. Und das macht mich schon ein bisschen traurig, weil ich glaube, dass wir das als Menschen schon halt auch brauchen und dass es wichtig ist für uns.
Ja klar, und gerade ich meine, du arbeitest, das kam ja jetzt in der Stunde so raus, du machst sehr viel für individuell und da muss halt der Kontakt da sein. Ja, das geht ja nicht. Sowas kann ich ja nicht aus dem Katalog bestellen. Und selbst wenn du jetzt einen Online-Shop hättest, würde man sagen, ich muss das Zeug doch, wie du sagst, ausprobieren. Es muss zu mir passen.
Ja, und dann schickt man es hin und her und wieder zurück. Nee. Und also jetzt so mit meinen Stammleuten, die da geht das schon mal. Da kann ich ja jetzt auch mal was verschicken oder wenn ich mal auf Facebook oder Instagram ein Bildchen rausschicke, dann kann schon sein, dass sich jemand meldet und sagt, das Kleidchen möchte ich auch haben. Aber so generell, wie das normal läuft, ist es jetzt mit Corona natürlich schon ein höllischer Unterschied. Jetzt ist halt viel Zeit, auch mal an neuen Sachen zu brüten und zu überlegen, was man dann irgendwann wieder macht, wenn man mal wieder was machen darf.
Christina, irgendwann wird die Zeit ja vorbei sein mit dem Corona, hoffentlich. Also wie wird es dann weitergehen? Ich meine, du hoffst natürlich, dass da neue Kundinnen und Kunden kommen. Wir haben da so an der Vorbesprechung geredet. Werden die Leute wieder kommen? Werden die wieder Lust haben? Was ist so deine Einschätzung?
Also ich denke schon, dass die wieder Lust haben. Ich hoffe sogar sehr, dass die sogar sehr viel Lust haben, nachdem man so lange ja in gewisser Form fast eingesperrt war oder ist noch, dass die Lebenslust zurückkommt und dass man dann auch irgendwie sich wieder schön kleiden will und raus will und Leute treffen will und ins Theater geht und
ja, gesehen werden will auch.
Ja, und die Kultur wieder genießt und dass der Hunger danach schon da ist, das hoffe ich schon sehr. Bin ich eigentlich davon überzeugt.
Mhm. Laufen gerade so aktuelle Projekte? Ich meine, du hast auch vorher erzählt, du bist auch an so Kunstprojekten, Tanzprojekten beteiligt. Läuft da gerade
ja,
was?
Ich bin ja auch, das habe ich jetzt, sind wir jetzt gar nicht drauf gekommen in dem Gespräch, aber ich bin ja auch die Kostümbildnerin von Strado Compagnia Danza, von Domenico Strazzeri. Die meisten werden die Tanzkompanie aus der freien Tanzszene in Ulm kennen oder vielleicht auch schon die Aufführungen im Stadthaus besucht haben. Also da planen wir aktuell auch, der Domenico hat eigentlich dieses Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum, was jetzt ein bisschen schade ist, dass es in diese Corona-Zeit fällt. Und wir würden gerne im Sommer dann zu der aktuellen Produktion, die stattfindet, Me, Myself and I, im Stadthaus begleiten, würden wir da gerne noch eine Ausstellung konzipieren. Da würde ich dann von den vergangenen Produktionen die Kostüme ausstellen wollen und der Nick Schölzel mit Fotos, mit Fotografie das noch ergänzen, dass wir da eine schöne Ausstellung zusammenkriegen. Und das wäre jetzt für den Sommer mal so das angedachte Projekt. Und da davor wird es aber bei mir, ich habe immer im Atelier zweimal im Jahr so offenes Atelier für jedermann, einmal im Sommer und einmal im Winter. Und im Sommer nennt sich das immer der Froschkönig Sommer. Ende Juni ist es mal geplant. Da mache ich dann immer eine Modenschau und die wird dann auch bestritten von den Tänzern von der Strado Compagnia Danza. Macht dann Domenico immer eine kleine Choreografie und ich kann da dann meine Sachen toll präsentieren. Das ist auch immer irgendwie eine super schöne Zusammenarbeit. Das ist aktuell geplant. Da habe ich jetzt auch mal schon vorbereitet und geplant und bin ja gerade so mittendrin. Und dann ist halt jetzt aktuell noch vom Theater diese Sache von Dracula auf der Wilhelmsburg.
Also langweilig wird es dir nicht?
Nee, keineswegs. Keineswegs.
Und ich habe es ja am Anfang.
Ich bin optimistisch, das Leben muss bunt und fröhlich bleiben.
Ja. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt bei der Vorbesprechung, die wir sehen, die Stunde geht so schnell rum. Ich hätte jetzt noch einige Fragen, aber ja, der Blick auf die Uhr sagt,
ja,
es ist
schon fertig. Ich bin auch ganz überrascht, weil ich war super aufgeregt für meine Radiopremiere.
Also Christina, dann danke ich dir ganz herzlich und hoffe, dass das mit deiner Kreativität gut weiterläuft, dass A, dein Atelier wieder aufmachen kannst und B, natürlich, dass deine kreativen oder deine künstlerischen Sachen jetzt mit Strada Compagnia Danza oder wie das jetzt, hoffe ich, habe es richtig gesagt, dass das alles auch noch weitergeht. Also schön, dass du da warst und wenn du wieder irgendwas Neues hast, einfach melden. Das könnt ihr da draußen natürlich auch, wenn ihr irgendetwas Interessantes auf der Pfanne habt, dann meldet euch einfach bei der Plattformredaktion. Ja, das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.